Gnade und Wahrheit.
Pastor David hat ja, vor 14 Tagen, also, wie lange ist es her, darüber gesprochen. Und ich habe das nur auf über die Medien gehört und muss sagen, das war eine sehr bewegende Botschaft. Und ich denke, es ist entscheidend, dass wir begreifen, wie sehr das, was wir in der Bibel lesen, unsere Kultur sein muss. Dass wir nicht nur davon reden, sondern dass es sichtbar wird in unserem Handeln. Kultur eines Volkes, das sieht man im ganzen Leben, in ihren Städten, in dem, was sie tun, in dem, was sie bauen, dass es ihre Kultur ist. Und die mag sehr unterschiedlich sein. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Gemeinde Jesus sind, dann haben wir seine Kultur, die Kultur Jesu Christi, die er in diese Welt hineingebracht hat. Es ist so, dass die meisten Menschen heute, zwar in Deutschland immer noch ein guter Prozentsatz, sagen, sie sind Christen, evangelisch, katholisch, dies oder jenes. Aber wenn du ihr Leben beobachtest, dann ist oft nichts davon zu sehen. Dann ist das nur Reden, nicht unser Sein, unser Tun. Kultur, was ist das eigentlich? Nun, der Begriff stammt aus dem Lateinischen, cultura, und das Verb dazu, colere, und das meint pflegen, bebauen. Und wenn jemand zu einer Kultur gehört, dann ist das eben auch in dem, was sie handeln, wie sie handeln, sichtbar. Der Herr Jesus, als er auf diese Welt kam, in Johannes 1 lesen wir darüber, dass im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann lesen wir im Kapitel 4, im Vers 14, im selben ersten Kapitel des Johannesevangeliums, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das war Jesus, voller Gnade und Wahrheit, der eingeborene Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dieser Jesus, als er auf diese Welt kam, da tat er das, was er von seinem Vater bekommen hat. Das lesen wir sehr deutlich. Und da heißt es, und wo habe ich denn jetzt meine Brille? Und danke. Wenn die Alten nicht mehr so deutlich sehen und komischerweise, ihr habt da vorne ein starkes Licht, das eher blendet und hier auf dieser Stelle scheint kein Licht. Das wäre gut, das etwas zu korrigieren, sage ich jetzt als Architekt. Da heißt es, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In Vers 17 geht es weiter, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus gekommen. Das ist eine ganz neue Übersetzung, University. Hoffnung ist uns durch Jesus Christus begegnet, sagt Hoffnung für alle. In Luther 2,17 ist durch Jesus Christus geworden. Wir sehen also ganz deutlich den Unterschied. Das Gesetz ist durch Moses uns gebracht worden. Aber Gnade und Wahrheit ist durch Jesus selbst sichtbar, wird durch ihn uns begegnet, ist durch ihn gekommen. Er ist die Wahrheit. Er konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das hat er auch sehr deutlich bei seiner Kreuzigung oder vor seiner Kreuzigung dem Pilatus gegenüber geäußert. Wir kommen ja gerade von Ostern her und gehen bald auf Himmelfahrt zu. Und da war ja die große Verhandlung. Die war so entscheidend, was in diesen 3-4 Tagen geschah, dass im Johannesevangelium mehr als ein Drittel des ganzen Buches handelt nur von diesen wenigen Tagen zwischen der Gefangennahme oder dem Abendmahl und der Auferstehung bzw. der Himmelfahrt. So entscheidend ist das. Und in der Zeit war auch die Begegnung mit Tim Pilatus. Und er sagte diesem Pilatus ja auf seine Frage, bist du denn ein König? Und da sagt Jesus, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich Zeuge von der Wahrheit. Und Pilatus sagte dann, was ist denn Wahrheit? Viele Leute diskutieren über die Wahrheit und sagen, es gibt ja gar keine endgültige Wahrheit. Was ist Wahrheit? Aber in Jesus ist der gekommen, der von sich sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Ich rede nicht nur über Wahrheit, ich diskutiere nicht über Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit und das Leben. Aber wir Menschen, wir machen es genau wie Pilatus. Wir fragen vielleicht, was ist denn das? Aber warten gar nicht darauf, von ihm die Antwort zu bekommen. Und seine Antwort ist so deutlich, wenn du ihn anschaust, erlebst du die Wahrheit. Tragisch ist, dass wir manchmal sogar die Antwort bekommen und wir wollen sie nicht hören. Wir lehnen sie ab. So war es übrigens auch bei Pilatus. Er hat selber ja zu entscheiden gehabt, das Urteil über Jesus. Und er sagte zu Jesus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dir das Leben zu geben oder dich kreuzigen zu lassen? Warum antwortest du mir nicht? Und was sagt ihm Jesus? Du hättest keine Macht, es sei denn dir, sei sie vom Himmel her gegeben worden. Aber er stand gären, wollte Jesus verurteilen nach dem Begehren der Schriftgelehrten und Pharisäer, der religiösen Führer, ja sogar des Volkes. Die schrien, kreuzige ihn. Und er steht vor Jesus, schaut ihn an, stellt ihm Fragen und geht raus und sagt, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Dieser Mann ist nicht des Todes würdig. Aber sie schreien nur noch lauter, kreuzige ihn, hinweg mit ihm, wir wollen diesen nicht. Und dann sagt Pilatus wieder, soll ich denn euren König kreuzigen? Wir haben keinen König. Wir wollen auch keinen, wir haben einen Kaiser. Nun, das war die größte Lüge, die sie sagen konnten. Sie hassten den Kaiser. Die Römer waren ihr ganzes Problem. Aber weil sie gleichzeitig diesen Jesus hassten, und das steht fest, wenn wir der Wahrheit Jesus begegnen, die kann in unserem Leben zunächst sehr hart sein. Die zeigt uns, dass wir schuldig sind. Die zeigt uns, dass wir verloren sind. Die reden nicht drumherum. Jesus sagt die Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Und
Pilatus, der hört und erlebt klar, dass Jesus nicht den Tod verdient hat, dass er ohne Schuld ist. Und er sagt es auch, aber er handelt trotzdem gegen die Wahrheit. Da kommt seine Frau und sagt ihm, höre, hab du nichts zu tun mit dem Tode dieses Mannes. Er ist unschuldig, er ist ein Gerechter von Gott gesandt. Aber er will es nicht hören und entscheidet sich trotzdem, obwohl er verdient den Tod nicht, sagt er schließlich, gut, dann sollt ihr ihn kreuzigen oder kreuzigen lassen. Warum? Weil er die Wahrheit eigentlich nicht zu der Wahrheit sich stellen wollte, sondern er wollte so viel Wahrheit, wie angenehm war für ihn. Aber wenn er, Pilatus, diesen von den Schriftgelehrten, von religiösen Führern abgelehnten Jesus nicht gekreuzigt hätte, dann wäre er in Rom angeklagt worden als ein Gönner dieses Revoluzers, dieses Gegenkönigs gegen den Kaiser. Obwohl das Jesus nie war, aber das war ja die Anklage gegen ihn. Er wollte nicht die Wahrheit hören, zumindest nicht so, wie sie ihm nicht gefährlich wurde. So wie heute. Alles, was wir sagen, vor allem für Politiker, das muss politisch korrekt sein. Die Wahrheit muss politisch richtig sein. Wenn das ungünstig ist gegen die Gunst der Massen, wenn sie dir nicht Sympathien bringt, dann sag sie bitte nicht. So handelt der moderne Mensch. Und so haben auch die damaligen Führer gemacht. Aber Pilatus wollte ihn ja doch nicht kreuzigen lassen. Und deshalb kam er auf die Idee und sagte schließlich, ihr habt einen Brauch, dass die Römer euch zu diesem Tag, zum Passa, einen zum Tode verurteilen freilassen. Wollt ihr denn, dass ich euch Barabbas freilasse oder diesen Jesus, euren König? Wir haben keinen König, Barabbas, nur den Kaiser. Und sie schreien alle Barabbas. Und als ich das richtig begriff, was in dieser Wahl alles drinsteckt, da ist auf der einen Seite Jesus, von dem sie nur erlebt haben, wie er die Kranken heilte, wie er die Menschen liebte, wie er sie, selbst wenn sie hungerten, zu essen gab, wie sie rettete. Und auf der anderen Seite Barabbas, der ein Mörder war, der ein Revoluzer war und zum Aufruhr die Menschen bewegte. Und jetzt, wen sollen sie wählen? Sie schreien Barabbas. Und dann schaute ich mir den Namen näher an. Alles schrie Barabbas. Und das heißt zu Deutsch Sohn des Vaters. Bar, weil Bar Jesus, Bar Kochba, Sohn. Genau wie Ben. Aber sie schreien, wir wollen diesen Barabbas. Der Jesus hat vorher den Juden gesagt, als sie alle schrien, er muss sterben, weil er einen Kranken am Sabbat geheilt hatte, weil er den Lazarus auferweckt hatte. Und sie hassten das. Einen müssen sie doch freuen. Über dieses Wunder, dass einer die Macht hat, einen Gestorbenen wieder zum Leben hervorzubringen. Einen totgeweihten Leprakranken. Einen Blinden zu heilen. Aber anstatt, dass sie sich freuten, haben sie jedes Mal beschlossen, direkt danach kannst du nachlesen, heißt es, da beschlossen sie, dass er getötet werden müsse. Warum?
weil sie für die Menge der Menschen nachlaufen. Es war der Neid über die Menge der Menschen, die Jesus verherrlichte. Und als er dann nach am Palmsonntag einritt nach Jerusalem und das Volk die Palmzweige abschnitt und auf den Weg warf und schrien, Hosianna sei dem, der da kommt, im Namen des Herrn, weil sie sich erinnerten, was der Prophet angesagt hatte, freue dich, Jerusalem, denn dein König kommt zu dir gerecht, er reitet auf einem Esel. Und da kam Jesus eingeritten mit dem Esel und alle schrie, Hosianna, Hosianna, dem, der da kommt. Als das die Schriftgelehrten hörten, sagten sie, Meister, verwehre es ihm, wie kannst du das zulassen? Und dann sagten Jesus, wenn ihr schweiget, werden die Steine reden. Und selbst die Kinder werden es bekennen. Und sie haben es abgelehnt, sie haben es gehasst, das zu hören, dass das Volk so begeistert war von diesem Jesus. Wenn du von Jesus begeistert bist, wenn das deine Kultur ist, dass sie alle merken, Jesus ist für ihn alles, dann werden sie sich nicht darüber freuen, sondern sie werden dich hassen. Wundere dich nicht darüber. Jesus haben sie nach jedem Wunder noch mehr gehasst. Philippus, Stephanus wurde gesteinigt, nachdem er die Wunder dort tat und dann herausgefordert wurde von ihnen und ihnen klar gesagt hat, wer dieser Jesus ist. Da beschlossen sie, er muss sterben. Und das heißt, und sie knirschten ihre Zähne und rissen ihn heraus und führten ihn ab, dass er gesteinigt würde. Zu wählen, wer der Barabbas, von dem Jesus sagt, ihr tut die Werke eures Vaters, weil ihr Kinder des Teufels seid. Er ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. Ich lese euch vor. Ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner von Anfang an, ja, der Vater der Lüge. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Und dann lesen wir, sie wählten Barabbas, einen Mörder, den Sohn seines Vaters, des Lügners und Mörders, und lehnten Jesus ab, der auch Sohn des Vaters war, aber eines anderen Vaters, des Vaters im Himmel, des Vaters, von dem wir lesen, was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über den Menschen. Er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Er ist der Sohn, der vom Himmel hergekommen ist. Und der tut, was der himmlische Vater ihn heißt. Sagt, ich tue nichts außer dem, was der Vater mich geheißen hat. Und alles, was er tut, bezeugt, wessen Sohn er ist. Aber sie wollen ihn nicht. Und deshalb sagt Jesus, und ihr wollt auch den Vater nicht. Denn wer den Sohn ehrt, der ehrt auch den Vater. Und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Jesus ist gekommen als die Wahrheit. Deshalb konnte er es ihnen sagen, als er ankündigte, dass er bald in den Himmel gehen würde, sagte Thomas und Philippus, zeige uns, wohin du gehst. Zeige uns den Weg. Weg nicht. Und Jesus erklärt ihnen, wer der Weg ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier steht diese Wahrheit vor ihnen, der sagt, der Sohn gibt das Leben. Der die Wunder getan hat vom Vater. Und den lehnen sie ab, weil sie nicht bereit sind, die Wahrheit anzunehmen. Weil sie der Lüge folgen wollen. Das ganze Volk schrie, als Pilatus sagte, er ist ohne Schuld. Soll ich euch Barabbas freigeben und euren König töten? Das ganze Volk schrie, als Pilatus das zu den Juden sagte, hier ist euer König. Weg mit ihm, brüllten sie. Ans Kreuz mit ihm. Soll ich wirklich euren König kreuzigen, fragte Pilatus. Die obersten Priester riefen, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Wie ist es mit uns? Sind wir bereit, Jesus als den König, den Herrn anzunehmen, auch wenn es negative Konsequenzen für uns hat? Das ist die große Frage. Und lass mich dir sagen, wenn wir wirklich auf der Seite Jesu stehen, wenn wir ihn bekennen, dann wird es Konsequenzen in deinem Leben haben. Manchmal wirst du verlacht. Du kannst in mancher Stelle sogar deine Arbeitsstelle verlieren. In manchen Ländern wirst du ins Gefängnis geworfen dafür, wenn du auf der Seite der Wahrheit stehst. Aber Pilatus, der wusste die Wahrheit und sagte, ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber in Wirklichkeit war er nicht unschuldig. Er wusste genau, dass er das Zünglein an der Waage ist. Er hat ja gesagt, wisst ihr nicht, dass ich Macht habe, euch ihn freizulassen oder ihn zu kreuzigen? Er hatte nicht den Mut, zur Wahrheit zu stehen. Und die anderen, die da vorne standen und schrien, kreuzigen, die wollten nie die Wahrheit. Sie wollten, dass er weg ist. Hinweg mit ihm. Kreuzige ihn. Frage mit uns. Erkennen wir, was die Wahrheit ist? Ich möchte bitten, dass ihr nochmal dieses Bild zeigt, das ich heute Morgen hier dabei hatte. Der durch seine Bildnisse eigentlich von vornherein erkannt wird. Das ist ein Bild von Rembrandt. All die Bilder Rembrandts stecken dadurch heraus, dass sie einen ganz scharfen Kontrast zwischen Licht und Finsternis haben. Und meistens hat er irgendwo ein Licht aufgesetzt, und zwar genau dort, wo es wichtig ist. Hier ist Jesus im Licht, und die anderen sind im Licht. Dahinter, das soll der römische Hauptmann sein. Und dann ist unten einer der Schäcker, die ihn helfen kreuzigen. Und wir merken ganz genau, der ist keiner der Soldaten. In Wirklichkeit hat Rembrandt sich selbst da gemalt. Das ist ein Selbstporträt von Rembrandt. Rembrandt war ja irgendwo verliebt in sich selbst. Der hat über 80 Porträts von sich selbst gemalt. In jeder nur erdenklichen Gelegenheit, mal als Soldat, mal als Beamten, in allem möglichen und dann auch als Künstler natürlich, über 80. Und hier ist eines seiner Porträts, das hat er wieder hier wieder gemalt. Alle sollten es wissen, er ist es. Warum hat er das dahin gemalt? Weil Pilatus, er sollte 5 oder 6 Bilder für den Prinzen Hendrik von Oranien malen, also ein Holländer oder ein Niederländer. Und alle über die Kreuzigung und das Geschehen drumherum. Und da malt er unter anderem diese Aufrichtung, die allerschlimmste Stelle. So als Soldat, so ein Mensch, so auszupeitschen, wie die Römer das getan haben. Dann ans Kreuz zu schlagen, dazu musst du schon brutal sein. Und sehr abgebrüht, dass dir das selber völlig irre macht. Aber sie taten das. Ich denke, diese Handlung hier ist vielleicht nicht die schlimmste. Wenn der Gekreuzigte dort an das Kreuz geschlagen wurde, das ist ja schon so. Jetzt richten sie das Kreuz auf. Und in ein vorher gegrabenes Loch wird diese gewaltige Balken dort mit dem Gekreuzigten runtergelassen. Und dann sackt er das Kreuz mit dem Gekreuzigten da dran und schlägt uns auf. Könnt ihr vorstellen, da zerreißt fast die Gesetze, dass die Hände nicht mehr halten. Und da malt sich Rembrandt. Er hat einer dabei und beleuchtet das ganz klar. Sein wollte ich einer denen, weil er die Wahrheit erkannt hat. Das ist der Pilatus. Das sind die bösen Römer. Das sind die Juden, die sich haben. Im Mittelalter waren ja die der katholischen Kirche Gottesmörder. Und es war allgemein so. Die Gottesmörder. Rembrandt beim Malen dieser Bilder mit einer der. Ich bin schuldig daran. Nein, wir alle sind schuldig. Das sind nicht die oder der oder die. Wir sind es. Ich bin schuldig. Das ist die Wahrheit. Der Begriff sagt Rembrandt die Wahrheit über sich selbst. Und begriff auch, dass dieser Jesus dort hing, um unsere Schuld zu bezahlen. In Jesaja 53 sagte der Prophet, wir hielten ihn für von Gott gestraft und geschlagen. Aber er ist um unser Sünde willen, um unser Schuld willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das begriff dieser große Künstler. Und stellte sich darunter, malte sich, er hätte es ja irgendwo verstecken noch können. Nein. Er malt es richtig so hin, dass alle es sehen. Der Künstler sagt, ich bin mitschuldig an der Kreuzigung Jesu. Wenn du das begriffen hast, die Wahrheit über deine Schuld, die Wahrheit über unsere Schuld, über die Schuld der Welt, dann öffnet es dir auch den Blick für die andere Wahrheit, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er einen eingeborenen Sohn gab, um seine Liebe zu zeigen, indem er die Schuld auf sich genommen hat, indem er sie ans Kreuz schlagen ließ, indem er bestraft wurde, damit wir Frieden haben. Versöhnt sind mit Gott. Frieden, was ist das, wie wir Kriege geführt haben, wo wir und auch andere sich schuldig gemacht haben, dass wir heute mit denen Frieden haben können. Ich erinnere mich, als wir in Berlin damals im Zuge der Pfingsteuropa-Konferenz am Brandenburger Tor einen Gottesdienst hatten. Und da waren zum ersten Mal Vertreter aus aller Herren Länder dort versammelt in einem Gottesdienst am Brandenburger Tor. Da waren auch Vertreter aus Russland, aus der Tschechei, aus Polen, aus all den Ländern, Frankreich, Amerika, England, wo wir dagegen auch gesündigt haben, da und lobten zusammen Gott, weil sie alle begriffen haben, wir sind schuldig vor Gott. Wir haben die Strafe verdient, Gott hat Gnade geschenkt. Und da haben Männer aus diesen verschiedenen Ländern Zeugnis gegeben. Zeugnis darüber, dass sie Jesus erlebt haben und dass er ihnen die Augen geöffnet hat für die Wahrheit, dass sie selbst schuldig sind. Sind es 5 oder 6 Jahre her, in Israel einen Gottesdienst am Karfreitag an dem Gartengrab, wo viele Christen glauben, dass das wirklich das Grab Jesu war, als draußen vor der Stadtmauer ist. Und genau dem Beschreibung der Bibel eigentlich entspricht. Und diesen Gottesdienst, der wurde gehalten von arabischen Pastoren oder palästinensischen Pastoren und von Leuten aus dem nicht-jüdischen und nicht-arabischen Bereich. Juden und Araber hielten ihn zusammen. Ich war da mitten drunter. Und der Übersetzer für die Araber war ein Jude. Und der Prediger, der Pastor, war ein Araber. Aber vorher gab der Kommandant von einer israelischen Fallschirmeinheit, die beim Sechstagekrieg mit die Hauptlast trug beim Angriff auf Jerusalem, um zur Klagemauer zu kommen. Und der Mann fing an und sagte, wir sind hier zusammen, Palästinenser und Juden. Ich war euer Gegner. Ich habe euch gehasst, vor allen Dingen, weil ein Großteil meiner Männer in der Luft abgeschossen wurden und dass sie einen Schuss abgeben konnten. Und weil ich erlebt habe, wie wir gelitten haben, ich habe euch gehasst, als Jude, die Araber, die Palästinenser. Und dann habe ich Jesus erlebt. Und Jesus hat mir die Augen geöffnet und meine eigene Schuld, meine eigene Sünde gezeigt und hat mir Vergebung geschenkt. Und jetzt liebe ich euch und ich kann euch sagen, ich liebe euch Palästinenser und euch Araber genauso wie mein eigenes Volk. Weil ich die Liebe Jesu erlebt habe. Er hat mir die Augen geöffnet und die Wahrheit über mich selbst, die Wahrheit über den anderen gezeigt und über vor allen Dingen die Wahrheit, wie ist es mit dir? Hast du Jesus als die Wahrheit, die dich beleuchtet, die dir zeigt, wo du stehst, angenommen, darf er dich leiten? Bist du bereit, zu ihm zu stehen, auch wenn es dir Nachteile bringt? Auch wenn du vielleicht von den anderen gehasst wirst? Bist du bereit, denen, die dich hassen, Liebe zu zeigen? Wir haben gerade in Kamerun wieder, ich kam ja gerade vor 14 Tagen, und es sind fast schon 3 Wochen, zurück aus Kamerun wieder. Und da haben wir unter anderem ein neues Krankenhaus, das wir im Bau sind, unten im tiefsten Urwald besucht und viele Kirchen da unten. Und dann waren wir bei der Graduierungsfeier der Bibelschule dort, die wir vor einigen Jahren im Norden gebaut haben. Wir haben in Kamerun 3 Bibelschulen. Und bei dieser Graduierung predigte ich nicht in der Kirche drin, weil das ja ein großer Akt war, sondern vor der Bibelschule. Und das ist mitten in einem rein muslimischen Gebiet. Dieses Land, 72.000 Quadratmeter, wurde uns vom islamischen König geschenkt. Als ich den vor vielen Jahren besucht habe und ihm eine Bibel geschenkt habe, und als ich dem Mann die Bibel schenkte, da hatte er plötzlich Tränen in den Augen und sagte: Pastor Schneider, Sie sind der erste Priester oder Pfarrer, ich weiß nicht, wie Sie sich nennen, sagt er. Und ich habe viele hier gehabt in unserem Palast. Kein einziger hat mir je eine Bibel gegeben. Kein einziger hat mir je mit mir gebetet. Und Sie bringen mir diese wunderbare Bibel. Ich habe die schönste rausgesucht, die ich irgendwo dort fand. Und da stand der Mann mit Tränen da. Und da erzählte er mir, dass er schwer krank sei. Dass er in diesem Buch lesen wir von den Taten Jesu. Dass er gekommen ist, um unsere Sünde zu vergeben, für uns zu sterben am Kreuz von Golgatha und dann schließlich auch um uns zu heilen. Darf ich für Sie beten? Sagte, oh, bitte tun Sie das. Und das war schließlich vor mindestens 20 Imams, also den Geistlichen der Muslime. Dann kam der wenige Wochen später 800 Kilometer. Damals gab es nicht einen Kilometer Teerstraße. Alles Straßen, die man nicht einmal Straße nennen konnte. Der Livernesio war in Tinière. Da ist noch ein Stück Straße, die so ursprünglich ist. Und so warst du auch unten in Mulundu. Und dass in die Straßen früher gab es wirklich keinen Kilometer geteerte Straße dort. Und die Straße war unbeschreiblich. Der kam mit seinem schwarzen Mercedes darunter gefahren, 800 Kilometer weit. Stand in meinem Haus direkt neben unserer Kirche und sagte: Pastor, ich habe Sie gebeten, für mich zu beten, weil ich so schwer krank bin. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Bin vollkommen gesund. Wäre nicht richtig, wenn ich das verschweigen würde. Und brachte dann ein Dokument, in dem uns dieses Land oben in Gaundere schenkte, dort wo sein Palast steht. Und das heißt, Sie können da machen, was Sie wollen. Eine Kirche, eine Schule, Krankenhaus, was Sie wollen. Alles, Sie sind frei. Und schließlich haben wir dort die Bibelschule gebaut und jetzt da die Einweihung oder die Graduierung der Studenten dort. Und da stand ich oben, haben wir eine neue Kirche eingeweiht und er war mit vielleicht 12, 14 seiner Begleiter im Hof. Ja, dem Staat dort gegenwärtig,
und dann auch der große Imam. Und dann sagte ich, ich weiß, dass es für euch befremdend ist, hier in dieser Kirche in Verbindung mit Kreuzzügen, mit Krieg. Sagt, es ist entsetzlicher, dass dieses Kreuz, das von der Liebe Gottes reden wollte und geredet hat, bis heute redet, dass die Kirche das benutzt hat in einer Art und Weise. Da nimmst du, wenn es das oben wäre, ich nehme mal das. Wenn das hier der obere Teil des Kreuzes wäre, hier der Griff war, das ist der Griff, das unten wäre die Klinge, das scharfe Schwert. Das haben sie überall gemacht. Ganz im Mittelalter. Das Kreuz wurde zum Schwert. Und dann kriegt er also, genau das ist es. Das ist das Problem. Deshalb hassen wir. Ich sage dir aber, ihr habt auf euren Moscheen, habt ihr ein anderes Zeichen. Und den habt ihr auch zum Säbel, zum Krummsäbel gemacht. Eure ganzen Kriege, Mohammed, über 28, sagt die doch vorhin, über 28 Schlachten geführt. Zigtausende wurden dabei erschlagen. Warum? Weil nicht Religion die Wahrheit sagt, sondern das Evangelium Jesu Christi. Wenn ihr diese Wahrheit annehmen wollt, dann werdet ihr erleben, Jesus frei machen. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich war erstaunt, wie die Reaktion war der Leute. Damals oben in der Kirche und jetzt unten bei der großen Veranstaltung für die Graduierung. Da standen die alle, hörten zu. Dann hörte ich hinten nach, dass in dem ganzen Viertel alle davon sprachen, dass wir, als sie, Muslime, auf unserem Grundstück eine Moschee gebaut haben. Und der Mint war bereits fertig. Und da kam ich in das Land. Und ich sagte, was ist das hier? Sagt mir ja, die Muslime sind gekommen, haben hier eine Moschee gebaut. Also, bis dahin, die Grundmauern, das kann doch nicht sein. Ich habe nach dem Imam der Moschee gesucht und habe mit ihm gesprochen und gesagt, hört, ihr wisst, dass das das Land ist, das euer König uns geschenkt hat. Ich habe die Dokumente darüber. Und jetzt baut ihr hier eure Moschee. Ich habe nichts dagegen, dass ihr eine Moschee hier baut. Aber nicht an der Stelle. Denn die hat die so hingesetzt, dass der Blick auf die Kinder und auf die Bibel da versteht, was ich mache. Dann wird ihr das akzeptieren. Und da war ein vernünftiger Mann. Und der sagte, ja, und was schlagen Sie vor? Ich schlage vor, dass Sie auf unserem Land, auf der anderen Seite der Straße, diese Moschee baut. Und ich bin gern bereit, euch sogar etwas Geld dafür zu geben, um das Fundament, das hier umsonst gelegt wurde, da drüben. Und da waren die so berührt davon, dass wir eben nicht nur von Liebe Gottes reden, sondern dass wir ihnen Liebe Gottes zeigt und dass es sichtbar wurde. Lass mich sagen, dass die große Frage, sehen die Menschen in unserem Leben, dass Liebe nicht nur Rede ist, sondern Wirklichkeit, gelebt, getan? Sehen wir, dass wir selbst auf der ganzen Linie schuldig sind? Und sind wir bereit und sagen, Jesus, nimm du mein Leben, lenke du mich, mach du aus mir einen, der die Kultur der Gnade und Wahrheit hat. Frage: Hast du das angenommen in deinem Leben? Oder möchtest du es annehmen? Wir wollen beten. Himmlischer Vater, du Gott der Liebe, Vater unseres wunderbaren Heilendes, Retters, unseren geliebten Herrn Jesus. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen. Du kennst einen jeden hier. Und da ist keiner umsonst hier. Du weißt, ob da noch einer ist oder eine, die noch nicht deine Gnade erlebt hat. Und die noch nicht frei geworden ist, weil sie deine Wahrheit angenommen hat und bekennt: Ich bin schuldig. Ich brauche deine Vergebung. Ich wähle dich, Jesus. Ich will nicht die Dummheit begehen, die damals begangen wurde, und den Mörder wählen, sondern dich, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich, verwandle du uns. Mach du uns zu solchen Menschen, dass dein Leben, deine Liebe, deine Gnade und Wahrheit sichtbar wird durch unser ganzes Sein. Danke dafür. Herr, und wenn jemand hier krank ist, dann möchte ich dich bitten, dass du ihn anrührst und heilst. Denn dein Wort sagt auch, und es ist die Wahrheit, durch seine Wunden sind wir geheilt. Heile sie in Jesu Namen. Segne diese Gemeinde, die Leiter, die Mitarbeiter, die ganze Gemeinde, und mach sie zu einer Gemeinde, die deine Kultur der Liebe, der Gnade, der Wahrheit zeigt. Amen.